Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur DOG-Podcast-Reihe Augenheilkunde – Ein Fach mit Zukunft. Wir möchten alle ansprechen, die kompetente Augenärztinnen und Augenärzte werden wollen, und die, die noch hadern mit der Entscheidung, die wollen wir auch überzeugen. Ich hatte es bei der letzten Folge schon angekündigt, heute wird es um neue glaukomchirurgische Verfahren gehen und Miximplantate. Da gibt es ja einen ganzen Dschungel und vielleicht können wir den ein bisschen lichten für Sie. Unsere beiden Glaukomexperten heute sind Herr Professor Thomas Dietlein aus Köln von der Universitätsaugenklinik und Herr Privatdozent Jan Lübcke von der Universitätsaugenklinik Freiburg.
Hallo.
Ich freue mich, beide zu begrüßen. Toll, dass Sie da sind und Ihre glaukomchirurgische Erfahrung mit uns teilen. Mein Name ist Thomas Klink, bin an der Augenklinik Herzog Karl Theodor tätig in München und ab und zu für Lehrtätigkeit an der Heimatuni in Würzburg. Ja, dann legen wir mal los. Und Herr Lübcke, spielen die Mixverfahren im klinischen Alltag bei Ihnen in Freiburg eigentlich irgendeine Rolle?
Die spielen auf jeden Fall eine Rolle, nicht nur irgendeine Rolle. Klassischerweise in Kombination mit Kataraktoperationen ist das, glaube ich, fast jedes Mal bei Glaukompatienten ein Thema, ob man sich noch ein Mixverfahren mit anwendet oder anwenden möchte. Und auch bei Patienten vielleicht als so eine Art, ich würde jetzt mal sagen, Einstiegseingriff, um minimalinvasiv vielleicht schon mal was für den Augendruck tun zu können. Also auch bei Patienten, die jetzt keine Kataraktoperation bekommen, bei Pseudophakenpatienten. Da ist es sicherlich auch eine sinnvolle Option, bevor man gleich mit den ganz, ganz großen Verfahren um die Ecke kommt. Und natürlich auch bei eher moderaten Glaukomen im Vergleich zu den Patienten, die sonst für die filtrierenden Verfahren in Frage kommen.
Also es ist so eine Art Einstiegsoperation, kann man so sagen, um erstmal im ersten Schritt was Kleineres anzubieten, sofern indiziert.
Genau, vielleicht so salopp gesagt, genau.
Okay. Und Thomas, wie würdest du die Mixverfahren so grob unterteilen? Gibt es da irgendeine Struktur, die wir den Hörerinnen und Hörern an die Hand geben können?
Ja, die gibt es sicherlich. Also die eine große Gruppe, das ist so die Kammerwinkel- oder Trabekelchirurgie. Das, was wir halt sehr gerne zusammen mit der FARCO durchführen, Freiburger, denke ich, favorisieren. Trabektomchirurgie zum Beispiel in Kombination mit der FARCO. Wir arbeiten viel auch mit dem Kahuk Dual Blade, also wo quasi Trabekelmaschenwerk entfernt wird, damit man eine bessere Abflussleichtigkeit hat. Es gibt viele Operateure, die bei Glaukompatienten FARCO kombinieren mit Trabekelstents, sei es mit dem Eye-Stent oder auch mit dem Hydrostent. Das sind also Verfahren, die ideal sind, um das mit einer FARCO zu kombinieren, weil man keine Hypotonien hat. Und das ist ja das große Problem, wenn man irgendwas macht und man hat nach einer FARCO mit einer frisch implantierten Linse ein ganz hypotones Auge, dann kriegt man ein Problem, dass die Linse möglicherweise disloziert etc. Die zweite Gruppe sind neben den trabekulären Eingriffen die filtrierenden Stents, die sicherlich ganz interessant sind. Also die Frage, ob wir die Filtrationschirurgie, die Trabekelektomie durch so kleine Stents standardisieren, einfacher machen können und auch sicherer. Da gibt es ja den Xen-Stent, aber auch jetzt den Preserve-Flow-Stent. Und die Frage, ob diese Verfahren sozusagen die alte Trabekelektomie irgendwann ersetzen oder zumindest als zusätzliches langfristiges Mittel zur Verfügung stehen, das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, weil man einfach noch nicht genug Langzeitdaten hat. Ein theoretischer Einwand könnte ja sein, dass irgendwann diese kleinen Stents dann doch irgendwie das Endothel schädigen oder aber das, weil es Fremdkörpermaterial ist, da doch mehr Einkapselungen entstehen als bei der klassischen Filterkissenoperation. Das ist halt so eine Sache, die sich nicht abschließend beurteilen lässt. Und dann gibt es sicherlich noch eine ganz große Gruppe von ja, mehr oder weniger etwas experimenteller Mixchirurgie, wo wir noch nicht so genau wissen, welchen Stellen wir die haben, zum Beispiel die ganzen suprachoroidalen Implantate. Das sind also Verfahren, die so ein bisschen ähnlich funktionieren wie früher die Zyklodialyse, die, sagen wir mal, immer noch so ein Verfahren ist, wo man nie so genau weiß, wie gut wird sie nachher wirken, wenn man sie durchgeführt hat. Die zählen wir ja auch zu der Mixchirurgie, ohne dass man da so genau sagen kann, wird sich das in der Zukunft etablieren oder nicht. Ja. Ob man jetzt noch andere Verfahren wie zum Beispiel Kanaloplastik da unter Mix fasst, das ist sicherlich immer eine Frage der Definition. Der Aufwand von so einer Operation ist natürlich schon erheblich und da ist immer ein bisschen fragwürdig, ob man das noch unter Mix subsumieren kann.
Ja, also da wäre ich auch wahrscheinlich vorsichtig bei der letzteren OP. Lübcke nickt auch. Im Prinzip hast du es ja auch schon angedeutet, die Bindehaut wird aufgemacht, das ist relativ aufwendig und die Mixverfahren sollen ja eigentlich eher minimal invasiver sein. Frage. Du sagtest, es ist noch nicht so ganz klar, wie man sie einordnen soll, auch bezüglich zur Trabekulektomie. Vom drucksenkenden Potenzial, was meinst du, wo kommt man so hin mit Kammerwinkelchirurgie? Was sind so die Druckwerte, die man erzielen kann im Schnitt, so aus deinem klinischen Alltag vom Gefühl her?
Also es ist ja so, dass wir mit jeglicher Trabekelchirurgie in der Regel nicht unter den episkleralen Venendruck kommen. Wir liegen sogar in der Regel immer ein bisschen höher. Das heißt also, wir werden in aller Regel nicht dauerhafter Werte haben, die im Schnitt irgendwie unter 15 liegen. Das ist unrealistisch. Aber wenn man sich jetzt mal die Zielsetzung anschaut, viele ältere Patienten, die Katarakt und Glaukom haben, denen ist natürlich auch schon geholfen, wenn sie statt vielleicht vorher 3-4 Mal nur noch 2 Mal tropfen müssen. Und wenn der Druck eben statt im Schnitt 20 irgendwo bei 17 liegt, weil wir bei vielen auch nicht so extrem niedrig mit dem Zieldruck sein müssen, wenn die beispielsweise schon Mitte 80 alt sind. Also insofern, das sind ja alles so Sachen, die man berücksichtigen muss. Und nicht jeder Glaukompatient braucht eben eine TE mit Zieldruck 10. Und gerade eben in Kombination mit Kataraktchirurgie ist Trabekulektomie halt höchst problematisch.
Ja. Also mittlere 10er-Drücke sind so der Standard ungefähr, den man erreichen kann. Herr Lübcke, Sie hatten schon ein bisschen angedeutet, dass beim Pseudophakenpatient kann man auch Standalone mal so ein Mixverfahren verwenden. Haben Sie sowas oft oder ist die Kombination eher die Regel?
Also ich würde sagen, die Kombination ist schon eher die Regel und dann kommt wahrscheinlich mit deutlich geringerer Häufigkeit dann doch das Standalone bei Pseudophakenpatienten. Also wenn es jetzt um Kammerwinkelverfahren geht, ob es das Trabektom ist oder der iStent von mir aus. Und wir machen es hin und wieder, also das Trabektom vor allem auch mal bei Phakenpatienten, wenn es wirklich überhaupt keine Indikation dafür gibt, dass die Linse mitoperiert werden soll oder muss. Wenn wir davon ausgehen, dass da wirklich ein Problem einfach direkt im Trabekelmaschenwerk im Kammerwinkel liegt, dann kann das, denke ich, auch sinnvoll sein. Aber die Regel ist sicherlich die kombinierte Variante.
Ja, okay. Siehst du das auch so, Thomas, in Köln?
Würde ich auch sagen. Also gerade Kammerwinkelchirurgie zu über 90% als Kombinationseingriff mit Phako.
Ja, okay. Sehe ich auch so. Herr Lübcke, wie machen Sie es praktisch, wenn Sie jetzt Mixprozeduren durchführen? Vor oder nach der Phakoemulsifikation?
Ist ein bisschen abhängig davon, welches Verfahren das ist. Und es geht ja letztendlich dabei darum, dass man irgendwie das Auge nachher die Kammer stabil halten kann, auch für die Phako dann davor oder danach. Beim Trabektom machen wir es so, dass wir das Trabektom davor durchführen. Der Schnitt, den man dafür braucht, ist ein klein wenig schmaler, als wir es für die Phako verwenden. Und beim Trabektom wird kein Viskoelastikum in die Vorderkammer gegeben. Da wird es tatsächlich nur mit Irrigation aufrechterhalten, der Vorderkammerabstand. Und das geht tatsächlich einfach technisch deutlich besser, wenn man es vor der Kataraktoperation durchführt. Bei den Verfahren, wo man es nachher mit Viskoelastikum stellt, das Auge, denke ich, ist es wahrscheinlich fast egal, ob man es vorher oder nachher macht. Wenn man aber mit Absaugung bimanuell noch arbeiten muss, ist es, glaube ich, ganz gut, die Stents am Ende zu implantieren und dann nicht zu viel zu manipulieren. Aber das ist auch eher eine Gefühlssache, denke ich.
Also bei Ihnen praktisch auch technisch bedingt einfach durch die Eingriffsart, dass es sinnvoller ist, nachvollziehbar, kleinerer Schnitt. Wenn man vorher bei den Phakoschnitt rein muss, hat man halt einen großen Flüssigkeitsstrom dran vorbei.
Ja, genau.
Okay. Thomas, wie macht ihr das, wenn du das Kahuk-Blatt einsetzt zum Beispiel oder auch die Stents?
Also man kann es ja in beiden Reihenfolgen machen, aber faktisch hat sie es bei uns so durchgesetzt bei dem Kahuk-Messer, dass wir das nach Linsenimplantationen machen, dann ist das Viskoelastikum sowieso drin, bei den Stents auch so und bei dem Trabektom machen wir es so wie die Freiburger, dass wir das zuerst machen.
Okay. Wieder Frage, wie ist es hier mit der Antikoagulation? Herr Lübcke, wie handhaben Sie es bei Trabektom oder bei solchen Kammerwinkeleingriffen? Ist es da vielleicht was man entspannter sehen kann im Vergleich zur Trabekulektomie?
Also ich glaube, man kann es entspannter sehen oder man könnte es entspannter sehen. Beim Trabektom versuchen wir trotzdem abzusetzen vorher, beziehungsweise zu pausieren. Beim iStent zum Beispiel, da geht es, denke ich, auch sehr, sehr gut unter laufender Antikoagulation. Das ist, finde ich, immer noch eine ganz nette Alternative, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht pausieren oder die Patienten können es tatsächlich nicht pausieren aus internistischen Gründen. Es ist für die Sicht und ich glaube auch nachher aber für die Komplikationsrate, was Hyphämata angeht im Auge, was das Ergebnis angeht, sicherlich aber besser, wenn man die Antikoagulation pausieren kann. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, wenn es blutet, dann blutet es. Egal, ob da jetzt ASS im Spiel ist oder nicht. Wenn es aus dem Trabekelmaschenwerk und aus den Kollektorkanälen nachher zurückblutet, dann, dann lässt sich das auch ohne jegliche Form der Antikoagulation nicht immer vermeiden.
Ja, das ist natürlich richtig. Außerdem ein bisschen Refluxblutung finden wir auch immer ganz positiv als Rückmeldung, dass es auch irgendwie hier richtig platziert ist oder auch eine Durchgängigkeit da ist. Ja. Wie macht es der Kölner?
Ja, genauso wie in Freiburg. Also wenn einer wirklich seine Antikoagulation nicht aussetzen darf, dann machen wir auf jeden Fall, wenn wir was machen wollen, iStents, weil die tatsächlich ja auch nachgewiesenermaßen in den Nachuntersuchungen kaum nachbluten. Und bei allem anderen, wo man jetzt das unterbrechen kann, Liquis, Xarelte oder so, kann man auch das Trabektom machen, sehe ich jetzt auch nicht ein großes Problem.
Okay, von der Anästhesieform, das ist ja mit Kataraktchirurgie kombiniert, was bevorzugt ihr da?
Wenn es geht, Tropfanästhesie, und wenn ein Patient sagt, dass er nichts mitbekommen will, dann halt Vollnarkose. Das ist ja das Erstaunliche, dass diese Kammerwinkeleingriffe, wenn man als Operateur vorsichtig ist und jetzt nicht an der Iriswurzel rummanipuliert, dass die eigentlich relativ schmerzarm ablaufen. Und wir fänden häufig auch mit dem Viskoelastikum halt so eine Beimischung von dem Lidocain. Und das ist also wirklich eine absolute Ausnahme, dass ein Patient dann irgendwie während der Trabektom oder Kahuk-Chirurgie sich beklagt, dass er irgendwie Schmerzen hätte.
Ja. Herr Lübke, haben Sie ähnliche Erfahrungen?
Ja, absolut. Ich finde es auch ein großer Vorteil bei diesen kleinen Verfahren, dass man da viel einfach oder fast alles in lokaler Betäubung machen kann, was für die Patienten ja dann, auch gerade wenn es ältere Patienten sind, zum Beispiel doch wieder eine deutliche Entlastung ist, dass man nicht noch das Narkoserisiko zusätzlich mit eingehen muss.
Okay. Bei Mixprozeduren, man könnte sie auch als First-Line-Therapie einsetzen. Hat das jemand von Ihnen schon gemacht oder ist das was, was Sie anbieten den Patienten?
Also direkt anstelle von Augentropfen, das wären, würde ich sagen, schon eher Ausnahmefälle, wenn man nicht zumindest mal mit einem Tropfen das versucht, würde ich sagen, sind eher Ausnahmen. Außer man kann wirklich ganz klar vorher absehen oder abschätzen, dass das Compliance-Probleme gibt, dass da wirklich, also nicht nur, weil es vielleicht tatsächlich einfach nicht funktioniert, sondern dass es einfach von der technischen Umsetzung her schwierig ist, wenn es um Betreuungssituationen zum Beispiel geht, da könnte man sich sowas, finde ich, auch in Kombination mit einer Kataraktoperation primär mit vorstellen. Aber würde ich sagen, ist allgemein nicht unbedingt als First-Line-Therapie bei uns zumindest nicht der Standard.
Okay. Und bei euch, Thomas?
Ja, es ist ja so, dass in den meisten Studien eigentlich der Prozentsatz der Patienten, die danach weiter tropfen müssen, relativ hoch ist. Deswegen, ich würde da, glaube ich, eher denken, man macht den Patienten falsche Hoffnung, wenn man sagt, dass sie langfristig ohne Tropfen auskommen. Selbst bei vielen Trabekelektomie-Studien muss man ja sagen, so nach 4, 5, 6 Jahren die Mehrzahl der Patienten wieder tropft. So dass ich selbst, wenn einer zu mir kommt und sagt, er will nicht mehr tropfen und will deswegen trabekelektomiert werden, finde ich, muss man eigentlich reinen Wein einschenken und sagen, dass das zwar ein frommer Wunsch ist, aber in der Mehrzahl der Fälle dann über längere Zeit gar nicht erfüllt werden kann.
Ja, okay, also im Prinzip die Ausgangskonstellation, von der muss man es eigentlich letztendlich abhängig machen. Wenn irgendjemand bei uns beispielsweise kommt und bei der Kataraktvoruntersuchung zum Beispiel das Glaukom erstmalig auffällt und wir sowieso die Kataraktchirurgie machen, dann machen wir es auch so, dass wir erstmal einen Test machen mit Tropfen und schauen wir uns in 14 Tagen nochmal an, was wir damit erreichen können, kommen wir da irgendwo hin und bieten es dann eigentlich zumindest mal an. Also als alleinige Standalone-First-Line-Therapie kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir das bisher so eingesetzt hätten.
Ist, denke ich, auch von der Patientenführung her eher ungünstig, wenn man direkt bei Neudiagnose sagt, wir müssen sofort eine Operation machen, wenn es Alternativen gibt, die weniger risikoreich sind.
Also wenn man drüber spricht, kann man das alles nennen, aber im Allgemeinen, ich würde sagen, in 99% wird der Patient eher erstmal konservativ starten wollen. Das ist nachvollziehbar. Im Prinzip ist die Frage bei den Mixverfahren im Verhältnis zur Trabekulektomie oder filtrierenden Verfahren ist es ja schon komplikationsärmer, wenn man jetzt die Kammerwinkelchirurgie im Speziellen betrachtet. Setzen Sie das regelmäßig auch als ambulanten Eingriff ein?
Regelmäßig eigentlich nicht. Ich meine, das hat auch was damit zu tun, dass Glaukompatienten bei uns meistens auch ein sehr großes Einzugsgebiet haben, lange Anfahrten etc. Das ist schon noch der Normalfall, dass die Glaukompatienten stationär operiert werden. Aber sicherlich in der Zukunft, ich denke jetzt mal einfach so 10 Jahre voraus, wird sich das natürlich deutlich verändern. Da wird das wahrscheinlich ein standardmäßig durchgeführter ambulanter Eingriff sein, wenn man jetzt Phacotrabektom oder sowas an sowas denkt.
Ja, also vom Risikoprofil würdet ihr wahrscheinlich sagen, ist es machbar?
Ja, das denke ich, ja.
Okay. Und es gibt ja manche, die den Mikrogelstand oder auch den Mikroshunt dann zu den Mixverfahren rechnen. Manche nennen es dann filtrierende Mixverfahren, die dann Sickerkissen bilden. Sind das Eingriffe, die mit der Trabekulektomie konkurrieren könnten? Ist das was, was vorstellbar ist?
Also ich würde sagen, konkurrieren tun sie auf jeden Fall jetzt schon damit. Inwiefern das dann langfristig die gleichen Ergebnisse erbringt, das ist, glaube ich, das, was bisher einfach unklar ist. Aber also da ist, würde ich sagen, zumindest schon auf jeden Fall eine sehr große Konkurrenzsituation da, weil es im Grunde ja dasselbe Patientengut anspricht und auch dasselbe Ziel mehr oder weniger erreichen soll. Also das denke ich schon. Und ich glaube auch, wenn das so weitergeht von der Entwicklung her, wie es jetzt die letzten Jahre gewesen ist, dann wird das zunehmend auch, denke ich, die Trabekulektomie nicht ablösen, aber doch zumindest deutlich reduzieren in den Raten her, das denke ich schon.
Ja, wie ist es in Freiburg prozentual?
Vielleicht die Hälfte etwa klassisch Trabekulektomie und die andere Hälfte teilt sich so grob geschätzt jetzt gerade auf die verschiedenen Stents auf, so würde ich es vielleicht sagen.
Okay, gut. Und in Köln, wie ist das bei euch?
Ich würde sagen, im Moment noch mehr Trabekelektomien. Ich würde im Moment auch noch so ein bisschen, gerade auch bei diesen Stents, bei jüngeren Patienten noch vorsichtig sein, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass eben nach einem längeren Zeitraum das Problem mit dem Endothel irgendwann doch mal kommen kann. Ich glaube auch, dass diese Stents schon jetzt in Konkurrenz zur klassischen Trabekelektomie stehen, zumal gerade in der frühen Phase, so in der ersten Woche, hat man deutlich weniger Probleme mit den Patienten. Bei der TE gibt es halt immer wieder die Situationen, stärkere Nachblutung, wahnsinnige Druckschwankungen in den ersten 1, 2, 3 Tagen. Und das, glaube ich, ist bei den Stents deutlich seltener. Das andere Problem könnte sein, dass man vielleicht langfristig damit nicht ganz so glücklich wird, wenn eben der Fremdkörper, der irgendwo unter der Bindehaut sitzt, dann doch mehr Abkapselungen hervorruft als jetzt eben das klassische Filterkissen bei der Trabekelektomie. Aber das werden wir halt wahrscheinlich erst so nach ein paar Jahren aus größeren Studien wissen, ob man sich sozusagen die Freude am Anfang durch die Trauer am Schluss erkauft.
Ne? Okay. Gibt es irgendeine ganz kurze Frage nochmal, so ein Alterscut, bei dem ihr sagt, da mache ich noch so ein Implantat rein und hab, oder gibt es irgendwie ein bestimmtes Alter, bei dem man sagt, okay, da bleibe ich lieber bei der Trabekulektomie, weil ich ans Endothel denke?
Also eine feste Altersgrenze würde ich jetzt nicht so sehen, aber es ist in der Tat so, dass ich mir jetzt, sagen wir mal, bei einem 75-jährigen Patienten eindeutig leichter tue, als wenn der Patient 50 ist.
Ja, okay.
Aber auch das, denke ich, ist was, was man individuell natürlich nachher besprechen muss. Wenn Patienten sagen, sie wollen auf gar keinen Fall so eine klassische Operation haben und auch wenn sie jünger sind und man sagt, irgendwas muss getan werden, dann kann man das durchaus auch in jüngerem Alter einsetzen. Also ist zumindest meine Meinung dazu. Bevor man nichts tut, und es gibt ja auch zum Beispiel Patienten, die an einem Auge schlechte Erfahrungen mit der klassischen Trabekulektomie gemacht haben und sagen dann, also sowas möchte ich nicht nochmal, ich möchte irgendeine Alternative dazu haben, dann ist das, finde ich, eine zulässige Alternative, dass man das dann auch in jüngerem Alter macht.
Absolut, ja. Also die Individualität ist sicherlich da immer zu berücksichtigen und immer gar nichts macht, ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, lieber Thomas, lieber Lübcke, auch im Namen von allen Hörerinnen und Hörern. Das war eine erfrischende Diskussion und Dialog und ein hervorragender Überblick, glaube ich, über diese neuen Verfahren und auch zu den Mixprozeduren. Als Take-Home-Message denke ich, es gibt einmal Unterteilung in Kammerwinkelchirurgie, die Trabekelwerk entfernt, Implantate und den Suprachoidalraum, der bedient wird. Wir haben vielleicht etwas weniger Sorge mit Antikoagulation und erreichen so Mitteldrücke in den mittleren Zehnerwerten. Inwieweit das mit Trabekulektomie konkurriert, wissen wir noch nicht, weil die Studienlage da nicht ausreichend ist. Bei filtrierenden Mixverfahren, die drängen sich so ein bisschen in den Indikationsbereich der Trabekulektomie rein. Aber auch hier müssen wir den weiteren Verlauf abwarten, gerade was Endothel angeht, aber auch Vernarbungsproblematik. Liebe Hörer und Hörer, wo immer Sie uns gehört haben, sei es beim Wäscheaufhängen, sei es beim Hausputz oder beim Lauftraining, schön, dass Sie dabei waren, als es um Mix- und neue glaukomchirurgische Verfahren ging. Ich würde mich ganz außerordentlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, wenn es in der dritten Folge um die okuläre Hypotonie geht, die uns ja doch zeitweise viel Sorgen bereiten kann. Vielen Dank fürs Zuhören, gute Zeit, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss. Tschüss.